Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, zur heutigen Kontextausgabe begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Italien ist in der nächsten halben Stunde unser Thema. Italien, das am Sonntag und Montag mal wieder wählt. Italien, wo nach der Wahl ja eigentlich immer schon vor der Wahl wieder ist. 2006 war erst der letzte Urnengang. Zu Gast bei uns im Studio ist DRS-Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini, der in den letzten Wochen quer durch Italien, vor allem auch den Süden des Stiefels, gereist ist und den italienischen Wahlkampf beobachtet hat. Herr Pellegrini, haben die Italienerinnen und Italiener überhaupt noch Lust zu wählen?
Wenn man sie befragt, nein. Aber dann, wenn sie an die Urnen gehen, dann erweist sich das immer wieder als Überraschung, das war schon immer so in den letzten 20 Jahren, wie viel mehr an die Urnen gehen, als man eigentlich hätte annehmen müssen. Das war auch das letzte Mal schon der Fall, wo Berlusconi es geschafft hatte, mit seinen Appellen, mit seinen wilden Appellen, Leute zu mobilisieren für die Wahl, die von den Meinungsforschungsinstituten überhaupt nicht erfasst worden waren und die ja dann nachher zu dem nur ganz, ganz knappen Ausgang geführt haben. Ein Ausgang, der es Prodi und seiner großen Mannschaft von 102 Ministern und Staatssekretären nicht erlaubt hat, wirklich zu regieren.
Prodi ist nun zurückgetreten und hört jetzt auch auf. Ist also dieser Überdruss, den wir aus Italien immer wieder wahrnehmen, ist dann nicht so sehr der Politiküberdruss, wenn die Leute nach wie vor sich engagieren, sondern eher ein Politikerüberdruss?
Es ist ein Überdruss mit der Politikerkaste, mit einer Kaste. Es gab ein Buch im letzten Jahr und dieses Buch hieß Die Kaste. Und da wurde beschrieben, wie die Politiker, wie viel Geld sie bekommen, nämlich wesentlich mehr als Deputierte, aber nicht nur als Deputierte, auch als Eurodeputierte, aber auch in den Provinzen und in den Regionen und wie sie sich selbst bedienen. Und das ist der Eindruck. Und natürlich in einer Zeit, wo die Italiener alle wissen, dass sie seit 2001 30% ihrer Kaufkraft eingebüßt haben, da stört sie das mächtig. Und da sind sie der Politikerkaste überdrüssig und sind der Meinung, die schauen schon, dass sie zu ihren Rechten kommen, aber sie haben nicht das Gemeinwohl im Auge.
Krise ist im Moment das Stichwort, das kennen wir ja aus Italien als langjährige Italienurlauber und Reisende. Siamo in crisi, wir sind in einer Krise, heißt es dann immer, und das wird eigentlich eher recht fröhlich kundgetan. Das ist mal so eine Krise, wie wir sie jetzt auch wieder wahrnehmen, ein bisschen Dioxin im Büffelmozzarella oder gepanschte Weine oder so, aber diesmal scheint es wohl ein bisschen mehr zu sein, es scheint was Ernsthaftes zu sein. Kann man sagen, Herr Pellegrini, es ist diesmal nicht irgendeine Krise, sondern es ist wirklich die Krise, in der das Land steckt?
Ich würde sagen, ja. Ich war immer einer, der meinen ausländischen Kollegen sagte oder predigte, ihr unterschätzt die Italiener. Die Italiener schaffen es im letzten Moment. Und dies ist zum ersten Mal in den 12-13 Jahren, seitdem ich Italien beobachte, wo ich den Eindruck habe, die Italiener schaffen es nicht. Die Wirtschaftslage ist grässlich, mit 0% Wachstum, Rezession oder Stagflation oder vielleicht sogar noch weniger als 0% kann man nicht mehr Geld verteilen. Und wie gesagt, wenn die Leute der unteren Mittelschicht immer mehr abrutschen und ärmer werden, dann nachher hat man ein Problem. Und Italien hat dieses Problem. Und dieses Problem beruht natürlich auf strukturellen Ungleichgewichten. Das Wichtigste bleibt, wir haben da verallgemeinernd gesagt, einen Süden, der völlig unproduktiv ist, der nicht wettbewerbsfähig ist und der über Wasser gehalten werden muss. Was kann man da tun? Man kann, wie das die Lega natürlich sagt, aber nicht nur die Lega, sondern sehr viele im Norditalien sagen würden, weniger Subventionen darunter scheffeln. Dann fällt das Land auseinander. Und man muss auch sehen, dass die unproduktiven Subventionen, die da ausgegeben werden, die zum Teil dann natürlich die Klientelwirtschaft und auch die Mafia und den Schlendrian begünstigen, dass dank dieser Gelder trotz alledem ein großer Teil der Süditaliener überlebt. Wie gesagt, das ist eine Verallgemeinerung. Es gibt auch in Süditalien das Phänomen eines Leopardenfelles, also auch positive Flecken. Aber die positiven Flecken sind sehr gering und das determiniert alles. Und wenn Sie da nicht Geld sparen können, dann hat natürlich Norditalien, dann hat Mailand, dann hat das Veneto Lombardei, den Eindruck, dass Sie in Europa nicht mehr mithalten können. Obwohl das natürlich eine der produktivsten Gegenden von ganz Europa ist.
Eben, das sind mit die produktivsten Gegenden. Italien ist nach wie vor in der G8, also gehört eigentlich immer noch zu den stärksten Industriestaaten.
Aber es rutscht ab.
Aber es rutscht stark ab. Und ich habe neulich mal ein schönes Bild gelesen von dem deutschen Schriftsteller Peter Schneider, der jetzt meistens in Italien lebt. Der hat geschrieben, Italien, das war der Turm von Pisa, der in gefährlicher Schieflage stand, aber niemals fiel. Ist dieses hübsche Bild von Italien dabei, jetzt wirklich zusammenzubrechen?
Naja, das Bild ist schön, aber der Turm von Pisa wurde natürlich ja stabilisiert. Wurde stabilisiert und definitiv stabilisiert vor rund 10 Jahren, unter anderem auch dank der Arbeit eines Architekten, der einen Schweizer Namen trägt, also von Schweizer Herkunft ist, aber ein Mailänder ist.
Aber jetzt im Moment haben wir, die wir auf Italien schauen, ein anderes Bild im Kopf und das ist ein Bild, das wirklich zum Himmel stinkt im wahrsten Sinne. Da sind 6 Millionen turmhoch aufgeschichtete Berge aus Abfällen aller Art in der Nähe von Neapel und neben dieser italienischen Form des Pyramidenbaus gibt es noch die Müllberge in den Straßen von Napoli. Das heißt, auf jeden Neapolitaner sollen mittlerweile 25 Ratten kommen. Das Desaster, was wir da aus Neapel mitkriegen, ist das ein Symbol für das, was alles nicht funktioniert in Bella Italia?
Also Neapel selber, da sind zum wenigstens im Zentrum jetzt die Straßen wieder rein. Aber sobald man ein bisschen rausfährt, sind die Kehrichtberge immer noch da. Und das ist nicht eine Neuheit, denn Neapel hat seit den letzten 20 Jahren immer diese Kehrichtberge in einzelnen Orten gehabt. Aber es ist natürlich ein Symbol, das, was hier in Neapel und in Kampagnen passiert ist. Man hat am Anfang gesagt, das Ganze sei die Folge der Camorra, die zynisch, auch mit dem Zynismus norditalienischer Unternehmer oder vielleicht sogar nordeuropäischer Unternehmer, Müll nach Kampagnen gebracht hat, zu einem Spottpreis, auch Giftmüll, und den irgendwo verbuddelt hat. Und dann hat man gesehen, je länger die Krise dauerte, dass es eben nicht nur die Camorra war, sondern dort, wo die Milliardengelder, die in den letzten 10 Jahren gespendet wurden, um dieses Problem zu beseitigen, dort, wo diese Milliardengelder versickerten, das waren die sogenannten Konsortien, halb private, halb staatliche runde Tische, und an den Tischen saßen Unternehmer, Politiker der Regionalverwaltung, Politiker der Stadtverwaltung von Neapel, Politiker, Gemeindepolitiker von draußen herum, ein Teil dieser Politiker, und da saßen die Unternehmer eben, wie gesagt, und ein Teil dieser Politiker gehört vielleicht, oder auch der Unternehmer, gehört vielleicht direkt zur Camorra, man konnte das bisher nicht beweisen, vielleicht waren sie nur in Zusammenarbeit mit der Camorra tätig. Auf jeden Fall, da sind die Gelder verschluckt. Das Problem ist eben größer. Man kann nicht sagen, es ist die Camorra und wenn wir die Camorra ausheben, dann ist sie nicht mehr da. Sondern es ist eine wirkliche Verflechtung, ein Filz von verschiedenen Interessen, die alle in eine Richtung gehen. Und was man dann nachher wieder gesehen hat, es wird geschätzt von einzelnen Staatsanwälten, dass es 4.500 Löcher gibt ungefähr, dass es 1.500 verschiedene Felder gibt, in denen eine Säuberung, eine Bereinigung passieren müsste. Und da wurden auch schon wieder Milliarden gegeben, schon seit Jahrzehnten. Keine einzige dieser Sanierungsmaßnahmen, keine einziges dieser Felder ist saniert worden. Das, was jetzt passiert ist mit der Mozzarella, hat mich nicht überrascht, denn ich bin vor 4 Jahren in Neapel mit einem Umweltschützer zusammengekommen und der hat mir Bände gezeigt über das, was dort passiert, was die Mafia macht, was die Camorra macht, was mit dem Müll geschieht in Caserta. Und ich habe damals schon immer gesagt und machte das ungern, denn ich bin ein Anhänger der Cucina Italiana oder auch der Cucina Mediterranea. Und ich sagte immer, ja, wenn das passiert, dann kann das natürlich ja nicht nur Auswirkungen, muss das nicht nur Auswirkungen aufs Grundwasser haben, sondern natürlich nachher auch auf die Milchproduktion und auf die Käseproduktion. Und man sieht es auch in einem dramatischen Film, der heißt Beautiful Country, ein ironischer Film, gemacht, aber praktisch ein Dokumentarfilm. Da sieht man, wie die Schafe, ganz schlecht und schmutzig erhaltene Schafe, zum Teil mit verformten Gliedern, wie da rumtaumeln und dann nachher umstürzen. Tot, vergiftet. Und all diese Bilder sind natürlich im Kopf aller Italiener.
Die Symbolik der taumelnden Schafe, die ist natürlich schon stark, genauso wie ja diese andere Symbolhaftigkeit mit dem ganzen Desaster rund um die Airline, um die Alitalia. Das wissen wir ja nun in der Schweiz zur Genüge, welche Symbolik das hat, so ein Grounding wie bei der Swiss Air damals. Nun ist die Alitalia hoch verschuldet, seit vielen Jahren fliegt sie von einer Krise in die andere und ein Land wie Italien scheint es nicht zu schaffen, seine Airline vor dem Absturz zu bewahren.
Ja, ich würde sogar warnen, hier auch einen Vergleich mit der Swissair zu ziehen. Swissair war bis in die 90er Jahre hinein eine der profitabelsten Fluggesellschaften. Zwar nicht mehr im Passagierverkehr, aber im Cargoverkehr. Und Swissair hat keine Subvention bekommen. Alitalia hat seit dem Beginn seiner Existenz immer Subventionen bekommen. Und wenn man diese Subventionen aufrechnet mit dem, was sie auch in guten Jahren einnahmen, dann sieht man, dass Alitalia nie auf eigenen Füßen stand. Vor 2-3 Tagen hat ein Gewerkschafter, der am Verhandlungstisch saß mit den Franzosen, zugegeben in einem Interview mit Republika, ja, wir haben eine Zahl von Piloten, mit denen wir 3-mal mehr Flugzeuge fliegen könnten, als Alitalia überhaupt hat. Wir haben eine Zahl von Verwaltungsbeamten und Bodenpersonal, mit der man vielleicht 3 solcher Betriebe betreiben kann. Und das war nie möglich, diese Zahlen zu reduzieren, weil es eben ein Staatsbetrieb war.
Das ist wie damals in England, wo immer noch die alten Kohleschipper auf den Elektroloks mitgefahren sind. Also, wenn Sie das so schildern, diese Müllgeschichte, die Verzweiflung in Neapel, das Desaster dann rund um Alitalia, wenn wir uns an Bilder erinnern, dass sich Parlamentsabgeordnete im ehrwürdigen Parlament verprügeln, als sei das eine Hafenkneipe, wenn wir an diese Randale vor den Stadien denken, den Fußballstadien, die ja teilweise wirklich sehr hasserfüllt sind, wenn wir bedenken, dass man immer wieder liest, die Mafia durchdringt Politik und Wirtschaft immer intensiver. Und in so einer Situation ist jetzt Wahlkampf. Wünschen sich eigentlich viele Italienerinnen und Italiener wieder den starken Mann?
Nein, ich glaube nicht, dass das eine Diskussion ist. Wenn Sie nach Triest gehen oder in die traditionell ex-faschistischen Gegenden, dann finden Sie irgendwelche sehr betagten alten Männer und alte Frauen, die nach dem starken Mann rufen. Das ist aber nicht etwas, was in der italienischen Politik drin ist.
Also eine Duce-Renaissance gibt es deswegen.
Eine Duce-Renaissance, das gibt es nicht. Das gibt es auch allenfalls auf der extremen Rechten, aber die extreme Rechte ist sehr viel kleiner, als man das manchmal Italien unterschiebt.
Gleichwohl gesucht wird jemand, der, um das mal sozusagen im Saustall ein wenig ausmistet. Schauen wir uns doch mal die beiden unterschiedlichen Kandidaten an, die Favoriten sind. Den einen kennen wir gut, er kandidiert schon zum 5. Mal. 2-mal war er schon Ministerpräsident, Silvio Berlusconi. Mittlerweile 71, gefärbtes Haar, sicher auch geliftet, relativ selbstverliebt, wie wir ihn kennen, ein Multimilliardär, ein Medien-Tycoon. Was spräche denn dafür, den Chef der Bewegung Volk der Freiheit zum 3. Mal zum Ministerpräsidenten zu wählen?
Ja, vor allem die große Enttäuschung, die man über die letzte Regierung hat und die vor allem auch im Norden sehr, sehr stark ist. Die Regierung Prodi hatte schon im Norden keine Mehrheit bekommen. Das war immer das Problem gewesen der linken Mitte. Und sie hat in den letzten 2 Jahren die Vorbehalte im Norden bestätigt, die gegen sie vorgebracht worden waren. Sie hat die Gesamtabgabenlast der Leute erhöht. Und natürlich darauf eine große Mehrheit im Norden mag das nicht, denn sie kommen sich frustriert vor. Und die akzeptieren dann natürlich auch, wenn ein Berlusconi sagt, also ab bis zu 30%, da muss man die Steuern bezahlen. Aber über 30%, da wird es schon eine Konfiskation. Und von 50% an Steuern und Gesamtabgabenlast, da hat man sogar ein moralisches Recht, die Steuern nicht zu bezahlen. Das kommt an, nicht nur bei den Kleinunternehmern, sondern auch bei den Arbeitern und Angestellten im Norden. Denn die haben natürlich den Eindruck, dass sie arbeiten, ihnen wird direkten Steuern werden direkt abgezogen, aber sie leiden ebenfalls an der sehr tiefen mittleren Gehaltslage 1200, 1300 Euro. Und sie sagen sogar, wir sind im produktiven Teil Italiens, aber wir haben im Grunde weniger Geld als die im Süden, die auf künstlichen Stellen in der Verwaltung leben, denn bei uns ist es, sind die Lebenskosten wesentlich höher. Mhm. Also diesen Frust kann man von Turin bis Triest überall spüren. Und das wird Berlusconi zum dritten Mal mit allen Vorbehalten, die man auch im Norden gegen ihn zum Teil hat und auch bei Leuten hat, die für ihn stimmen, das wird ihm möglicherweise oder wahrscheinlicherweise den Sieg sichern.
Nun haben die Menschen ja doch ein kurzes Gedächtnis, denn vor 2 Jahren ist ja Prodi nicht deswegen drangekommen, weil er ein großer Charismatiker wäre, sondern weil man dann eben auch Berlusconi wieder abgewählt hat, der sicher ein Weltmeister im Versprechen ist, aber keiner im Einhalten. Glauben denn die Leute seinen Versprechungen noch?
Berlusconi hat sich in diesem Wahlkampf etwas anders verhalten als sonst. Er hat in diesem Wahlkampf mehrfach bis in die letzten Tage hinein immer wieder unterstrichen, die Lage sei so schwierig wie noch nie, wegen der internationalen Rezession. Und er würde eigentlich niemandem wünschen, hier die Macht übernehmen zu müssen. Er macht also keine großen Versprechen mehr. Er sagt zwar immer noch, das eine, was bleibe, ist, dass seine Regierung nie den Italienern etwas aus der Tasche nimmt, während eben die linke Mitte das angeblich getan habe. Die Beurteilung der wirtschaftlichen Tätigkeit der letzten Regierung Berlusconis war vielleicht nicht immer überall ausgewogen, auch im Ausland nicht. Denn zumindest was das Arbeitsrecht anbetrifft, auch die Reform des Pensionswesens, da wurde sogar von der Regierung Berlusconi, die zur Hauptsache damit beschäftigt war, die Geschäfte und die Probleme des Premierministers zu regeln, da wurde etwas getan auf diesen Gebieten, Arbeitsrecht und Pensionsreform. Es war nicht so, dass man völlig untätig war. Und wahr ist auch, was der zweite Mann bei Forza Italia, Giulio Tremonti, der starke Wirtschafts- und Finanzminister, immer gesagt hat. Er hatte eine Situation der Krise vor sich. Und insofern konnte er in einer Zeit der Krise nicht sparen. Während Prodi hatte nun in den letzten 2 Jahren eine Zeit, in der es konjunkturell in ganz Europa, auf der ganzen Welt relativ gut ging. Insofern konnte er mehr sparen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass man wenigstens den laufenden Haushalt halbwegs wieder in den Rahmen brachte. Es ist nicht so, dass auf der einen Seite einer was gemacht hat und auf der anderen Seite ein anderer gar nichts gemacht hat.
Reden wir noch über den anderen Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt. Seine Anhänger nennen ihn Walter. Walter wird gerufen bei seinen Auftritten. Walter Veltroni, ein ganz anderer Typ. Er gilt als sehr schöngeistig, als kunstsinnig, ist ein studierter Cineast und als Roms Stadtoberhaupt war er lange erfolgreich, eine Art Bürgerkönig da in Rom. Was könnte denn so einer im gegenwärtigen Schlamassel ausrichten und besser machen?
Ich weiß nicht, ob er was besser machen kann und ausrichten kann. Es gibt einen Konsens, gibt es in Italien. Ich habe in Italien beschrieben, dass auseinanderfällt zwischen Norden und Süden und dann nachher zwischen einem funktionierenden Italien und einem nicht funktionierenden Italien. Aber es gibt ein Italien, wo es einen Konsens gibt zwischen Links-Mitte-Ökonomen und Mitte-Rechts-Ökonomen. Und dieser Konsens geht vom Ex-Kommissar Monti über den Notenbankgouverneur, den jetzigen Notenbankgouverneur, bis zu Links-Mitte, linksliberalen Universitätsprofessoren. Und die alle sagen, Italien muss seine Ausgaben vermindern. Italien hat 20-30% mehr Ausgaben. Italien hat eine Ausgabenlast, die jener skandinavischer Staaten entspricht. Aber als Leistung dafür kommt die Leistung eines afrikanischen Staates heraus. Und das ist das, was nicht toleriert wird.
Das ist die große Koalition, die Sie quasi ansprechen, der Wirtschaftsweisen. Aber eine große Koalition, die auch immer mal wieder im Gespräch ist, je nachdem, wie knapp der Wahlausgang sein sollte zwischen Veltroni und Berlusconi, das Stichwort lautet Veltrusconi, die sehen Sie also nicht so?
Im Moment sehe ich das nicht. Es gibt doch auch...
Weil die Typen zu unterschiedlich sind, die zwei, passen nicht zusammen?
Ja, die beiden Gruppen sind auch zu unterschiedlich. Berlusconi vertritt, und das macht auch seine Stärke aus, zusammen mit der Lega im Norden, vertritt eine soziologische Schicht der Angestellten und der Kleinunternehmer und der mittelgroßen Unternehmer. Mehr noch als der Großunternehmer, die zum Teil auch für Veltroni stimmen können. Und er vertritt dieses Norditalien. Veltroni vertritt eine ganz andere Schicht. Bei Berlusconi sind zum Teil noch die katholischen, christlich-demokratischen Referenzen aufgehoben, auch wenn da ein Teil sich von ihm abgegliedert hat. Ein Teil ist bei ihm drin und seine Partei ist ja auch in der Europäischen Volkspartei, macht sie mit. Bei Veltroni ist sehr rosa, farben und sehr in der Mitte, halt eben trotz alledem auch noch die, sagen wir, sozialdemokratische Tradition da.
Dann gibt es noch eine dritte Person, über die wir unbedingt reden müssen, Beppo Grillo, der für sehr viel Aufsehen sorgt in diesem Wahlkampf. Er ist eine Art Volkstribun der Politikverdrossenen scheinbar, der über das Internet arbeitet mit, wie ich las, mit bis zu 500.000 Klicks an einem Tag teilweise. Und der sagt, Italiens größte Mülldeponie ist sein politisches Establishment. Welche Rolle spielt denn Grillo in diesem Wahlkampf per Internet?
Der Beppe Grillo spielte eine sehr wichtige Rolle schon im ganzen letzten Jahr. Es gab zwei große Themen, die alle Welt interessieren. Das eine war eben dieses Buch über die Kaste. Das haben alle Leute integriert. Diese Leute da wollen dich ausnehmen, das sind die Politiker. Und dann gibt es den Ausruf von Beppe Grillo, Waffa. Ich sage nicht den ganzen Satz, Waffa heißt, ihr könnt mir doch alle mal. Und das gestützt dann nachher auf Teilpostulaten, die grün sind und zum Teil vernünftig scheinen. Was Not tut, ist nicht eine Wirtschaft nach den alten Rezepten mit Transport von Südfrüchten nach Norditalien, dann nachher wieder Rücktransport per Camion der gleichen Südfrüchte und einem unsäglichen internationalen Tourismus. Was Not tut, ist weniger Mobilität und so weiter und so fort. Was man bei den Anhängern von Beppe Grillo immer findet, ist, dass viele sagen, ja, er ist der Narr, der sagt, der König sei nackt, er kann sich das erlauben, er ist der Giullare, der Spaßvogel, aber ich würde trotzdem nicht für ihn stimmen. Und danach gibt es in seiner Bewegung auch noch einen moralischen Ton. Beppe Grillo präsentiert sich mit eigenen Listen und eine der Hauptforderungen auf diesen Listen ist, dass die Leute nicht nur nach zweimal dann nachher sich nicht mehr präsentieren dürfen, sondern auch, dass Leute, die nur einmal in erster Instanz verurteilt worden sind von einem Gericht, sich nicht mehr präsentieren dürfen. Da habe ich meine Zweifel, ob das richtig ist, denn in Italien ist die Justiz so langwierig, es kann 10, 8, 15 Jahre dauern, bis wir zu einem definitiven Urteil kommen. Oder auch wenn es nur 7 Jahre dauert und hin und wieder ist, sagt man in der ersten Instanz, hängt den auf und in letzter Instanz sagt man, gebt ihm eine Krone. Ja. Da habe ich meine Zweifel, dass das die richtige Antwort ist.
Also bei Beppe Grillo habe ich auch gelesen, dass er zunehmend Zuschriften bekommt auf seinen Internetauftritt, wo Leute schreiben, bei denen das Wort Scham eine gewisse Rolle spielt. Also Menschen schreiben ihm, sie schämen sich, dass sie ihren Kindern in Italien keine gute Zukunft bieten können. Wir haben die Italiener mal als stolzes Volk kennengelernt. Begegnet Ihnen das auch, dass sich Leute ihres Landes quasi schämen?
Ja, sehr viel. Die Italiener haben häufig einen sehr, sehr offenen Diskurs oder mit den Ausländern. Eine der italienischen Kennzeichen ist, dass man sein Gesicht nicht gern verlieren will. Also, dass man sich gerne gut präsentiert. Aber in der italienischen Informationslandschaft, da ist man doch ziemlich unerbittlich. Auch wieder im Gegensatz zu dem, was man häufig über Italien meint. Und hin und wieder kommt dann der Reflex, dass die Italiener sagen, zum Beispiel beim Käse, bei Mozzarella di Bufala, wo sie sagten, ja, wir werden angeklagt, weil wir das offen darlegen. Aber Schweden wurde nicht angeklagt und niemand hat erwähnt, dass Schweden eine extra Behandlung erfahren hat in Europa für seinen Lachsfisch, der metallbelastet ist. Und diese Metallbelastung gehe über die Grenzen hinweg. Hat man behauptet, ob es wahr ist, das kann ich jetzt nicht bezeugen, hat man in Italien gesagt. Und man hat hin und wieder den Eindruck, dass diese Offenheit, auch die eigenen Probleme anzusprechen, obwohl man sich gerne gut präsentieren will, Italien und dem Image von Italien schädlich ist.
Dann sind wir einfach mal gespannt, Rolf Pellegrini, wer Am nächsten Montagabend, der neue König von Italien wird. Ihre Prognose war ja schon zu Beginn, dass es doch wohl wieder auf Berlusconi hinauslaufen könnte. Morgen sind Sie wieder zu hören auf der S2, morgen früh nach den 9 Uhr Nachrichten in unserer Sendung. International, da waren Sie unterwegs in Italien, sowohl im Süden, im armen Süden in Sizilien, als auch in den reicheren Regionen des Nordens und haben Reportagen mitgebracht aus den Regionen. Das war nun Kontext für heute. Diese Sendung können Sie noch einmal hören unter www.drs2.ch. Und am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.